Als Peter Sam am nächsten Morgen an Deck kam, stand die Sonne bereits hoch am Himmel. Eine schwere Schwüle lag in der Luft. Von der Mannschaft war niemand an Deck. Der Lord saß unter dem Sonnensegel, hatte den Kopf in die Hand gestützt und blickte verloren in die Weite. »Na, da sind Sie ja. Sie müssen ja einen gesunden Schlaf haben, dass Sie trotz der Schwüle Ihre 12 Stunden herunterreißen können.« Der Maler schüttelte unmutig den Kopf, es war alles andere als ein gesunder Schlaf. »Erst schlief ich meinen Rausch aus, nachher meinen Katzenjammer.« Lord Byron maß den Maler mit einem forschen Blick. »Wir gehen noch heute an Land. Ich habe alle Mann an die Kessel geschickt. In einer Stunde haben wir Dampf. Dann geht's auf Marseille zu. Nebenbei, wie gefällt Ihnen heute Morgen der Himmel? Er ist merkwürdig unheimlich in seiner düsteren Glut. Wer das malen könnte? Dann müssen Sie sich beeilen, denn diese Stimmung dauert nicht länger als eine Stunde, wenn ich mich nicht sehr täusche. Sie befürchten einen Sturm? Ich befürchte ihn nicht, ich erwarte ihn. Wollen doch mal hören, was Mr. Scott meint.« Er beugte sich über das Sprachrohr, das in die unteren Räume seines Schiffes hineinführte, und rief etwas hinunter. Gleich darauf tauchte aus einer Luke ein dicker, roter Kopf auf. »Was halten Sie von dem Wetter, Mr. Scott?« Der Schiffer nahm die Pfeife aus dem Mund und prüfte den Horizont. Dann zog er die Schultern hoch. »In einer Stunde haben wir Dampf, Milord, und in 2 Stunden haben wir Wind, und zwar mehr Wind, als wir brauchen können. Aber aus welcher Richtung er kommt, das ist noch die Frage.«
»Sie sagten Wind und meinen Sturm.«
»Richtig wäre Orkan, Milord.«
»Dann sorgen Sie dafür, dass wir vorbereitet sind.«
»Bin's schon!« grinste Scott und sein dicker, roter Kopf verschwand wieder in der Tiefe. Dann verwandelte sich alles mit großer Geschwindigkeit. Zunächst erschien am Horizont ein Dunst wie von schwelendem, feuchtem Holz. Plötzlich warf sich der erste Windstoß dem Schiff in die Segel, dass sich die Raen ächzend bogen. Die See, eben noch glatt, ruhig und nur ganz leicht gekräuselt, wurde unruhig. Wie unter einem Zauberspruch bildeten sich Wellen. Jede Welle hatte eine Krone aus weißem Schaum. Der Himmel hatte sich zu einem Gewirr schwarz-grauer Wolken zusammengeballt, die Sonne war verschwunden. In großer Höhe wallte eine graue Schicht, in tieferer Lage aber tummelten sich schwarze Klumpen nach allen Richtungen hin, wie eine Herde wilder Pferde. Wer aber genau hinsah, der bemerkte, dass die Wolkendecke sich immer tiefer herabsenkte. Es war, als würde sich eine unheimliche Decke aus Blei auf die See niederlassen und alles unter ihrem schrecklichen Gewicht erdrücken. Peter Sam war, als würde sich aus den Wolkenmassen das Gesicht seines diabolischen Freundes formen, dessen Augen ihm die Vernichtung versprachen. Auf der Miss Arabella waren inzwischen alle Segel gerefft worden. Am Steuer saß ein junger, sehniger Mann mit magerem, braunem Gesicht, in dem ein paar kohlschwarze, kühne Augen brannten. Neben ihm stand Scott, die Hände auf dem Rücken, den Lauf des Schiffes betrachtend. Der Lord und sein Gast gingen über die schon stark schwankenden Planken zum Ruderhaus hinüber. »Mr. Scott, wann werden wir in Marseille sein?«
»Verdammt schwer zu sagen«, brummte der Schiffsführer. »Was von da drüben kommt, ist stärker als unsere Maschine.«
»Vergessen Sie nicht, mein Lieber, dass wir übermorgen in Paris sein wollen.«
»Höchstwahrscheinlich sitzen wir übermorgen auf Korsika, und das wäre nicht das Schlimmste, was uns zustoßen könnte.«
»Sind Sie von allen guten Geistern verlassen? Warten wir es ab!«
knurrte Scott und wandte sich wieder dem Steuer zu. Inzwischen hatten sich die Wolken noch mehr verdichtet, verfinsterten den ganzen Horizont und sahen aus wie ein wild zerrissenes Gebirge mit schwindelnden Höhen und furchterregenden Abgründen. Der Wind sprang in gewaltigen Sätzen heran, und wo er über die Wasserfläche peitschte, da schlug er mit schweren, dumpfen Keulen auf das Wasser, sodass immer größere Wellen entstanden und sich immer höher türmten. Mit scharfem Zischen bohrte die Miss Arabella seinen Bug durch die Wellenberge geradeaus gen Nordwesten. Am Hauptmast standen der Lord und der Künstler. Byron hatte beide Hände in den Seitentaschen seiner Jacke und rauchte mit Seelenruhe seine kurze Pfeife.
»Wie gefällt Ihnen das? Nicht wahr, das ist etwas anderes als das bequeme Herumflanieren in den Straßen Roms?«
»Das ist wahr«, gab der Maler zurück. »Das nenne ich Leben und Bewegung.«
»Haben Sie keine Angst? Angst vor dieser gewaltigen Schönheit?«
»Eine etwas gefährliche Schönheit«, bemerkte der Lord mit einem spöttischen Lächeln. »Das ist auch erst der Auftakt in Andante. Geben Sie Acht, wenn gleich das Allegro kommt.« Wie als Bestätigung seiner Worte zerriss ein greller Blitz einen pechschwarzen Wolkenknäuel. Nun spielten die Naturelemente ihr Staccato. Dem Donnerkrachen folgte Wasser und Hagel. Wie unter einem gewaltigen Druck prasselten die Geschosse nieder. Die Männer waren im Nu bis auf die Haut durchnässt.
»Schnell in die Kabinen und das Ölzeug anziehen!«
rief der Lord durch den tosenden Lärm dem Maler zu. Beide Männer taumelten zur Luke und begaben sich in ihre Kabinen, tauschten ihre nasse Kleidung gegen trockene und zogen wasserdicht das Ölzeug darüber.
Als beide wieder oben standen, herrschte absolute Finsternis. Fast ohne Unterbrechung zuckten die Blitze. Dieser schnelle Wechsel von grellem Licht und tiefer Dunkelheit musste auf jeden Menschen verwirrend wirken. Lord Byron und Peter Sam arbeiteten sich mit Händen und Füßen über das von Seetang überzogene Deck bis zu dem Stumpf des Hauptmastes. Kaum hatten sie den Platz erreicht, als die Yacht plötzlich einen ungeheuren Stoß erhielt, dann saßen sie fest. Der Lord hielt sogar seine Tabakspfeife noch zwischen seinen Zähnen. Als sie sich nach dem Schiffsführer und dem Steuermann umsahen, waren beide Plätze leer. Die beiden Herren blickten sich schweigend an. »Sie sind fort. Verloren«, murmelte der Lord. Alle Farbe war aus seinem Gesicht gewichen.